Also wir Männer haben hier, sind hier echt in der Bringschuld. Wir haben ein Thema hier wirklich verkackt und wir sollten mal mithelfen, das zu normalisieren. Ich finde, dass Männer eine ganz, ganz wichtige Rolle auch in dem Thema haben. Wo kommt denn das alles her, dass es Probleme gibt zum Thema Menstruation? Das ist ja uralt, ne? Du kannst dir die Bibel anschauen, den Talmud, den Koran, die hinduistischen, vedischen Verse. Da wird dann die Menstruation als ein Fluch von einem Dämonen für die Frauen irgendwie bezeichnet. In der Bibel steht drin, dass Frauen unrein sind, impure und das Lager mehr oder weniger verschmutzen und das Lager verlassen sollen. Wer hat denn das aufgeschrieben? Das waren die Frauen. Das waren Dudes.
Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Goodcast. Heute ist der 28.05. Einfach mal direkt im Kalender markieren, 28.05. Denn heute ist der internationale Tag der Menstruationshygiene. Auf Englisch der Menstrual Hygiene Day. Was es damit auf sich hat? Ja, eine ganze Menge, weil die Leute, die das machen, die dahinter stecken, Wash United und die Person Thorsten Kiefer, der das zusammen mit seinem Kollegen Sören macht, erreichen dieses Jahr 1 Milliarde Menschen. 1 Milliarde Menschen, ey, fuck, was für eine riesengroße Menge. International über 1000 Partnerorganisationen ist dieser Tag zu einem Synonym geworden für ein echt großes Thema. Wie das Ganze funktioniert, warum Thorsten das macht, was es mit diesem Tag heute auf sich hat, ihr erfahrt das alles in dem Interview. Er schreibt mir gerade, läuft wohl richtig gut direkt mal an. Also einfach mal recherchieren, aber vorher diesen Podcast hören und ganz genau hinhören bei all dem Zeug, das Thorsten sagt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Wie immer, erzähl vielen anderen Leuten davon, empfehlt diesen Podcast und jetzt viel Spaß. Hallo Thorsten.
Hallo Julius, guten Morgen.
Guten Morgen. Wie lange bist du schon wach heute? Du hast 2 Kinder, du bist schon länger wach.
Ich bin sehr, sehr früh wach heute, seit 5.30 Uhr, weil heute ist ein ganz besonderer Tag, auch emotional. Mein Sohn ist nicht heute 20 geworden.
Wow.
Und meine Frau und ich hatten heute einen echten Frühstart, weil der Geburtstagskuchen musste noch fertig gemacht werden, der Geburtstagstisch gedeckt und um 6.24 Uhr haben wir gesungen mit unserer Tochter und Torte mit 20 Kerzen, um hier ein bisschen früh.
Warte mal, das heißt, der ist mit seiner schulischen Ausbildung fast fertig oder fertig?
Der ist fertig, der macht gerade freiwilliges soziales Jahr.
Ist das der väterliche Einfluss gewesen?
Ich glaube, das war der familiäre Einfluss, wo ganz viele Psychologen und Mediziner unterwegs sind und deswegen interessiert er sich für Medizin und schaut sich gerade an, ob er sich einen medizinischen Beruf vorstellen kann. Ist in der Klinik, arbeitet da als Unterstützung für die OP-Mannschaft und finde das total spannend.
Voll gut. Unsere Kinder sind noch nicht so weit, aber das würde mich auch freuen, wenn die darüber nachdenken, in die Richtung zu gehen. Unser Sohn ist... Und als er klein war, hat er ganz lange erzählt, er wird Professor für Gurkensalat. Echt so geil. Er wird Professor für Gurkensalat. Und dann hat er gesagt, ich glaube, er ist auf dem richtigen Weg. Er sagt, er würde Anwalt.
Wir haben da immer wieder lustige Parallelen, weil heute Morgen hatten wir auch eine lange Diskussion drüber, was gibt es denn dann zum Abendessen. Weil mein Job ist heute irgendwie das Wunschabendessen zu machen und es gibt Schnitzel und es gibt aber Schnitzel mit Gurkensalat. Und meine Tochter hat wohl ein Rezept entwickelt für Gurkensalat, wo der Gurkensalat mit Avocado gemischt wird. Und
ach geil.
Vielleicht muss ich das mit dem Wannabe-Professor für Gurkensalat dann auch nochmal teilen.
Ich frage Magnus nach seiner Meinung, was er davon hält. Aber Magnus ist Vegetarier, der ist wahrscheinlich echt dabei.
Okay, sehr gut.
jetzt hast du heute nicht Geburtstag, sondern deinen Sohn. Und ich habe trotzdem eine Überraschung. Mhm. Also, ihr feiert einmal im Jahr, kann man sagen, feiert ihr diesen Tag, ja oder nein? Dem MHD.
Kann man sagen, wir feiern den Menstrual Hygiene Day. Schon, ja, kann man sagen. Ich würde fast sagen, die Welt feiert den Weltmenstruationstag.
Mhm. Heute ist Menstrual Hygiene Day. Mhm. Was heißt das?
Es ist Menstrual Hygiene Day. Das heißt, dass die ganze Welt, Organisationen auf der ganzen Welt, von UNICEF bis Regierung, bis zu kleinen NGOs, bis zu Zehntausenden Individuen, die sich für Themen wie Gender Equality, Menstruationsgesundheit und Hygiene, die sich für Gleichberechtigung interessieren, dass die sich an dem Tag für das Thema stark machen. Ne? Also der Menstrual Hygiene Day ist im Prinzip eine globale Plattform, die es Menschen auf der ganzen Welt und Organisationen ermöglicht, nach vorne zu treten, für das Thema zu trommeln, gemeinsam und dadurch gemeinsam eine Aufmerksamkeit zu schaffen, die man alleine gar nicht hinkriegen würde. Und eine Plattform, sage ich auch, weil das eine ganz, ganz wichtige Funktion ist, vor allem in Ländern, wo das Thema immer noch ganz doll von Tabus und Stigma umhaftet ist, so wie in Indien. Ne? Das war für mich so, ich bin ja in Indien auch so oft das erste Mal auf das Thema gestoßen, weil ich nie dachte, dass es ein Thema geben könnte, das schwieriger ist als Toiletten in Indien, aber Menstruation in Indien, das ist echt nochmal eine ganz andere Liga. Und dann hast du ein Land, wo eigentlich es total schwierig ist, über das Thema offen zu reden und wo viele Menschen sich auch nicht trauen, aber am Menstrual Hygiene Day, da darfst du. Weil da sprechen ganz viele drüber. Da bist du nicht mehr der Einzelne und die einzige Organisation. Da schreiben die Medien drüber. Da gibt es sozusagen eine Erlaubnis, auch dann zu dem Thema zu reden. Da sind ganz viele andere dabei und dadurch entsteht dann ganz viel mediale Aufmerksamkeit, ganz viele Konversationen, die in die Breite der Gesellschaft gehen, die ja Millionen Menschen auf der ganzen Welt erreichen. Letztes Jahr hat der Menstrual Hygiene Day eine Gesamtreichweite, eine Nettoreichweite von 966 Millionen Menschen. Also
fast eine Milliarde.
Fast eine Milliarde, genau.
Du musst das für Storytelling, du musst es aufrunden.
Ja, okay, genau. Okay.
Dieses Jahr
wollen wir über eine Milliarde Menschen erreichen, genau. Und ja, es schafft, der MHA schafft es dann eben, Konversationen zu starten, Bewusstsein zu schaffen und dieses Tabu und Stigma zurückzudrängen, das Thema seit Jahrtausenden einfach umgibt in der Welt.
Jetzt habe ich schon mit anderen Leuten über Menstruation gesprochen. Mhm. Ich habe mit Janina Breitling drüber gesprochen von Nukis. Ich habe mit Kathi Ernst drüber gesprochen von Uja. Und jetzt bist du, ohne dir zu nahe zu treten, du bist halt ein mittelalter weißer Dude.
Mhm.
So, warum du?
Ich finde, dass Männer eine ganz, ganz wichtige Rolle auch in dem Thema haben. Wenn du dir anschaust, wo kommt denn das alles her, dass es Probleme gibt zum Thema Menstruation? Das ist ja uralt, ne? Du kannst dir die Bibel anschauen, den Talmud, den Koran, die hinduistischen, vedischen Verse. Da wird dann die Menstruation als ein Fluch von einem Dämonen für die Frauen irgendwie bezeichnet. In der Bibel steht drin, dass Frauen unrein sind, impure und das Lager mehr oder weniger verschmutzen und das Lager verlassen sollen. Wer hat denn das aufgeschrieben? Das waren die Frauen. Das waren Dudes.
Mittelalte weiße Dudes.
Genau. Und braune Dudes und weiße Dudes und Dudes in allen Weltregionen. Und letztendlich ist aber sind diese religiösen Texte und Normen ja, was unsere Gesellschaften seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden prägt. Also wir Männer, wir haben letztendlich die Menstruation als Waffe genutzt, über Jahrtausende, um Frauen und Mädchen aus Entscheidungspositionen auszugrenzen. Weil wenn du eine Woche, fünf Tage im Monat unrein bist, das Lager verlassen musst, dann bist du natürlich nicht für eine Entscheidungsposition geeignet. Wenn dann der Feind angreift und die Chefin ist nicht da, ja, das funktioniert ja nicht. Ne? Das heißt, das ist schon echt ein Power-Tool gewesen, des Patriarchats und immer noch, um hier Vorherrschaft zu zementieren. Das ist für mich so der eine Punkt. Ne? Also wir Männer sind hier echt in der Bringschuld. Wir haben ein Thema hier wirklich verkackt und wir sollten mal mithelfen, das zu normalisieren.
Ich finde schön, wie du es gesagt hast. Sind hier in der Bringschuld.
Ja, und das ist der Jurist in mir. So eine Begriffe wirst du noch ab und zu wahrscheinlich hören. Und das andere Thema ist eben, wenn du die Gesellschaft heute anguckst, es sind ja wieder eben auch nicht Frauen und Mädchen, die diskriminieren, die stigmatisieren. Es sind ganz, ganz oft Männer und Jungs, denen Wissen fehlt, denen Verständnis fehlt und die sich auf Arten und Weisen verhalten, die Menstruation immer noch zu dem machen, was sie heute ist. Ein Thema, das tabu behaftet ist, über das man nur hinter vorgehaltener Hand reden kann. Deswegen finde ich es wahnsinnig wichtig, dass uns Männern klarer wird, das Thema Menstruation ist nicht nur Frauensache, das geht auch uns Männer an. Wir alle, du, ich, wir alle haben Frauen in unserem Leben, Töchter, Mütter, Schwestern, Ehefrauen, von denen wir wollen, dass sie voll und gleichwertig am sozialen Leben teilnehmen können. Wir alle wollen auch Wohlstand für unser Land und wir wissen, je mehr Gleichberechtigung wir haben, je besser Frauen und Mädchen von Arbeits- und Bildungschancen profitieren können, desto mehr Wohlstand haben wir in unserer Gesellschaft. Deswegen, es ist auch in unserem Interesse. Wir brauchen mehr Männer, die offen über das Thema reden, die auch Vorbilder für andere Männer werden, die uns helfen, dass wir mehr Allies als Barriere in dem Thema sind.
Jetzt hättest du ja auch Anwalt werden können. Ja. Also du bist ja Anwalt, aber hättest du auch quasi als berufliche Tätigkeit Anwalt machen können. Auf Anwalt machen können. So. Warum hast du es nicht gemacht?
Ich glaube, ich habe Jura studiert, weil mich immer schon, seit ich irgendwie Jugendlicher war, so ein Grundbedürfnis nach Gerechtigkeit angetrieben
hat. Warum?
Das ist eine gute Frage, mir neulich auch mal gestellt. Ich weiß es nicht wirklich. Aber es gibt, vielleicht müsste ich mal sowas.
Hast du ein Kindheitserlebnis? Also, weil interessiert mich wirklich, weil ich spreche über die Frage ganz häufig. Ich will dich da nicht unterbrechen, nur über die Frage spreche ich ganz häufig und stelle sie an dieser Stelle regelmäßig. Warum? Woher kommt das? Muss ja einen Grund haben.
Ich hatte ein Kindheitserlebnis, das mit Ungerechtigkeit zu tun hat. Ich hatte ein Ding. Und da habe ich eigentlich noch nie drüber gesprochen, so das ist wirklich sehr persönlich, aber als ich 12 war, hatte ich ein Gewalterlebnis, wo ich auf der Straße war, ich war mit Freunden aus einem Dorffest und ich hatte den Gips und da waren 3 Besoffene, die dachten, es gibt nichts Lustigeres, als ein 12-Jähriges mal zu vermöbeln. Und das war auf jeden Fall so ein Erlebnis von Ungerechtigkeit und von wahrscheinlich auch von Wehrlosigkeit irgendwo, das mich schon irgendwie, glaube ich, damals geprägt hat und das in mir so wirklich ein Widerstand gegen Ungerechtigkeit hat entstehen lassen. So. Also so ein Ding, ey, I hate injustice. Und ich hasse es, glaube ich, oder ich kann das schlecht ab in allen möglichen Kontexten. Als Kind war mein großes Thema immer Tiere. Ich fand Tiere ganz toll, habe meine Zeit damit verbracht, wenn ich irgendwie dicht mit meinen Freunden unterwegs war, Tierlexika zu lesen. Und mein großer erster Berufsraum war nicht Anwalt, sondern Tierforscher. Mein großes Ziel war, den sibirischen Tiger zu retten. Ne? Auch wieder dieses Ding, ne? Der war vom Aussterben bedroht, irgendwelche Arschgesichter hatten nichts Besseres vor, als jeden tot zu schießen und so Suppe zu verarbeiten. Da musste man doch was dagegen machen. Und irgendwie, das war so mein erstes mein erstes Berufsziel. Und ich glaube, das hat mich schon irgendwie, das kam immer wieder dann auch vielleicht verstärkt durch dieses Erlebnis, aber dieses, ich kann Ungerechtigkeit schlecht tolerieren. Das hat mich dazu gebracht, Jura zu studieren. Und während meines Jurastudiums habe ich dann festgestellt, dass Jura halt leider nicht so viel mit Gerechtigkeit zu tun hat. Ne? Es geht darum, vor allem im deutschen Recht, Interessen durchzusetzen, deinen Case zu machen und im Interesse deines Mandanten, deiner Mandantin zu handeln. Aber sowas wie abstrakte, objektive Gerechtigkeit siehst du wenig. Und daraufhin habe ich dann beschlossen, in Deutschland auch nicht mehr Jura zu studieren. Ich bin nach 6 Semestern dann gegangen, war der erste Jurastudent der Uni Tübingen, der an der Universidad de los Andes in Mérida, Venezuela.
Kleine Anekdote, du musst da gleich ansetzen. In einem Podcast, den ich mit dir gehört habe, da habe ich echt gestutzt. Da sagt der Kollege, der das Interview mit dir geführt hat, du wärst der einzige Student gewesen, der jemals Jura in Venezuela studiert hat. Da habe ich gedacht, krass, ey, krasser Typ.
Das stimmt so nicht. Nee, es gab ganz viele Biologen, die da hingefahren sind, um irgendwelche Pflanzen zu erforschen oder Vogelarten, aber ich war tatsächlich der erste Jurist, der dann dort war und das war toll. Ne? Also es war zum ersten Mal so, dass du nicht irgendwie 70-jährigen Profs hattest, die nach der Uni-Vorlesung rausgerannt sind und mit dir nichts zu tun haben wollten, sondern dass du danach mit Kippe im Büro deines 5 Jahre älteren Dozenten saß und irgendwie 2 Stunden diskutiert hast bei Kaffee und ganz vielen Kippen. und das fand ich wirklich sehr, sehr inspirierend. Das war das erste Mal, dass das Studium mir auch wirklich richtig deutsch Spaß gemacht hat. Und ich habe da dann ein Jahr nur internationales Recht und internationale Beziehungen studiert und fand das einfach total erfüllend. Ich war richtig beseelt von den Inhalten und bin dann auch nie mehr nach Tübingen zurückgegangen. Bin dann direkt gewechselt, habe in Amsterdam dann mich eingeschrieben und habe dort dann ein 4-jähriges Masterstudium nur in internationalem Recht gemacht, mit Fokus auf Menschenrechte und Umweltrecht.
Und wie bist du denn zu Bosch gekommen?
Ich hab damals meine Masterarbeit geschrieben über die Menschenrechte auf Wasser- und Sanitärversorgung und habe dann erstmal danach auch eine Weile Lobbyarbeit gemacht für eine Schweizer NGO zum Thema Wasser- und Sanitärversorgung. Und im Rahmen meiner Arbeit ist mir immer wieder aufgefallen, dass es so eine ganz große Schere gibt zwischen diesen Themen Wasser und Sanitärversorgung. Weißt du, Wasser überall, das blaue Gold, der Quell des Lebens. Also Wasser ist, wenn du irgendwie so über PR reden würdest, also das hat einfach so ein richtig krass positives Brand-Image.
Ja,
jeder liebt Wasser.
Nicht negativ irgendwie behaftet.
Nö, das ist nur gut und Sanitation, Toiletten, Scheißen.
Ja, oh, the shit. The shit. Warte, genau. Du musst auch für die Leute erklären, die zuhören, du hast eine Mütze auf, da steht sehr, sehr präsent drauf, the shit.
Die habe ich auf, ja. Und das Thema hat einfach ein totales PR-Problem. Ne? Also keiner wollte drüber reden, Minister immer gerne irgendwie einen Brunnen eröffnen, aber eine neue Kläranlage, lieber nicht Scheiß so. Aus. Ich kann mich noch daran erinnern, wir waren damals unsere erste große Kampagne in Südafrika, damals mit Minister Niebel vom BMZ. Ne? Da hatten wir so ein Spiel, wo man einen Scheißeball in eine Toilette schießen musste, rund um die Fußball-WM. Und Minister Niebel wollte das dann auch nicht spielen, weil man könnte ja dann sagen, wenn er das macht, Herr Niebel greift ins Klo in den deutschen Medien.
Oder er hat es verkackt.
So, ne? und das war
oder einfach, das macht er ganz schön beschissen. Ja.
Exakt. Und weißt du, so diese Ängste, dass man mit dem Thema negativ assoziiert wird, die verhindern oder haben überall verhindert, dass man sich wirklich damit auseinandergesetzt hat. Und genau, damals war 2010 Fußball-WM in Südafrika. Damals war ich ein riesen Fußballfan noch, also wirklich sehr, sehr groß. Und es gab neue Daten darüber, dass Malaria, HIV, Masern insgesamt weniger afrikanische Kinder töten als Durchfallerkrankung. Mhm. Wow.
Ja, ja.
Krass, hätte ich neue Daten, harte Daten, Lancet Medical Journal aus England, und ich dachte, okay, das sind noch die Daten, auf die alle gewartet haben. Jetzt gehen wir das Thema doch mal an. Weltmeisterschaft in Afrika, die Chance, um das Thema in einen positiveren Kontext zu setzen. Man könnte doch Fußballstars als Champions hier involvieren, habe mit Kolleginnen gesprochen bei internationalen Organisationen, in der deutschen EZ, und alle immer nur so, nö, also David Beckham, lass uns den mal lieber auf Bildung laufen, das ist nicht so schwierig. Und damals dachte ich dann, hey, screw it, let's do it. Ein guter Freund von mir aus der Tübinger Studienzeit war damals…
Der geblieben ist.
Der ist geblieben, und der war damals Leiter der Rechtsabteilung des FC Bayern, der Michael Gerlinger. Grüße, wenn du es hörst. Und den habe ich dann mal angerufen, nach einem Glas Rotwein, habe ihn gefragt, ob er sich denn vorstellen könnte, den Schweinsteiger mal zu fragen, ob er Bock hätte, Toilettenbotschafter für Afrika zu werden. Und da war es kurz still dann an der Leitung. Aber dann meinte er, ich frage den mal. Und der Schweine fand das eine super Idee.
Warum hat er es gemacht, was glaubst du?
Ich glaube, weil er ein cooler Typ ist. Und ich glaube, weil der Michael gut fragen kann.
Okay. Hat er gut verkauft. Er hat quasi auch scheiße Gold gemacht.
Das hat er in dem Fall auf jeden Fall.
Also fallen mir noch mehr ein.
da kannst du mir ganz viel sprühen kommen heute. Nee, und der Schweinsteiger hat dann gesagt, find er gut, macht er. Und dann fand der Ballack das auch gut, der damals Kapitän der Nationalmannschaft war. Und der Ballack war dann bei Chelsea, und über den kamen wir dann an Drogba ran. Und irgendwie ein paar Monate später stand ich in irgendwie einer Scheune oder einer Garage auf dem Vereinsgelände von Chelsea mit Didier Drogba, Salomon Kalou, Michael Ballack und Paul Ribke, das damals fotografiert für uns, neben großen Rasenmähern und Traktoren. Und dann haben wir diese Fotos gemacht, die dann eine Kampagne oder der Rücken oder das Rückgrat waren von einer Kampagne in halb Afrika.
Krass. Wie schafft man es? Also wie viele Unternehmen machen mit beim MHD?
Mittlerweile haben wir über 1150 offizielle Partnerorganisationen, die sich bei uns angemeldet haben, die gesagt haben, ja, wir wollen dabei sein, die sich bei unseren Newslettern registriert haben, genau.
Wie groß seid ihr, und eine kurze Antwort bitte, wie groß seid ihr als Team?
Wir sind etwa 10 FTEs.
Okay, erklär mir bitte Folgendes. Also ihr erreicht im Jahr, ich mache es jetzt, 1 Milliarde Leute. Ihr habt mehrere tausend, also ihr habt über 1000 Unternehmen, die euch dabei unterstützen. Ihr seid aber nur 10 Leute. Wie?
Indirektes Wirkungsmodell.
Bitte erklären.
Indirektes Wirkungsmodell. Das ist für mich eins der Themen, die mich am meisten begeistern, am meisten antreiben. Indirektes Wirkungsmodell. Wir als Wash United, wir rennen nicht in der ganzen Welt rum und machen Kampagnen und klären Mädchen an Schulen auf, sondern was wir machen, wir sind im Prinzip sowas wie ein Förderer, uns mal eine Scaffolding Organization gelernt, so eine Wachstumshilfe für deine Rose
auf dem Balkon. Was ist die deutsche Entsprechung dafür?
Eine Gerüstorganisation, die ein Gerüst baut für ein Thema und die es anderen Organisationen dann ermöglicht, ihre Arbeit an diesem Gerüst entlang wachsen zu lassen. Fand ich eine ganz schöne Metapher. Was wir eben machen, wir entwickeln Lösungen, wir entwickeln Inhalte für den MH Day jetzt zum Beispiel, entwickeln wir Kampagnenmaterialien, wir machen Capacity Building Webinare für ganz viele Organisationen in verschiedenen Sprachen, verschiedenen Zeitzonen, wir machen das Monitoring, das Tracking etc. Das heißt, wir liefern im Prinzip wie ein Service Provider die gesamte Infrastruktur für eine globale Kampagne, an der sich dann jede Organisation, auch ihr, ganz einfach beteiligen könnt. Ihr könnt auf die Webseite gehen, könnt euch die Kampagnenmaterialien runterladen. Die sind total modifizierbar. Könnt ihr euer eigenes Logo einbauen, könnt ihr in eurer eigenen Sprache eure eigenen Headlines einbauen. Ihr könnt es komplett kontextualisieren. Und dadurch schaffen wir es eben, dass die Barriere für Organisationen, sich daran zu beteiligen, extrem klein wird. Und ganz, ganz viele machen mit. Sie nutzen dann diese Materialien. Das heißt, es entsteht dadurch eine große Kampagne unter einem Umbrella. Sie nutzen die Hashtags, sie nutzen einige der Bildmaterialien, sodass dadurch ein Zusammenhang entsteht. Aber, und das ist ganz wichtig, jede Organisation macht im Prinzip die Kampagne oder die Aktionen, die für sie relevant sind, um ihre eigene Arbeit voranzutreiben. Ne? Wir machen nicht irgendwie sowas wie ganz viele andere globale Tage, dass wir sagen, dieses Jahr ist das Motto Urine Separation Toilets in Urban Settings oder so, weißt du? Irgendwie so ein ganz, ganz wildes technisches Thema.
Wir das ist aber lange drüber nach. Irgendeine Organisation hat das kürzlich gemacht, oder?
Deswegen nee, also sowas gibt es schon. Also der Welttoilettentag, der ist ja immer sehr spitz. Wir versuchen da immer ganz, ganz breit zu sein, sodass alle Organisationen, die sich für das Thema stark machen wollen, sich damit auch connecten können. Wir arbeiten jetzt mit so einem ganz breiten Call to Action oder Mission Statement, das heißt Together for a Peer-Friendly World.
Das ist das vierte, richtig, das ihr jetzt hintereinander entwickelt habt? Mhm. Kannst du ganz kurz in der Reihenfolge die Evaluation sagen?
Die Evolution, die war…
Evolution, nicht Evaluation.
Die war, im Prinzip haben wir angefangen 2014 mit Menstruation Matters. Also um das Thema zu positionieren. Da ging es darum, ja, das ist ein Thema, das wichtig ist, das ist relevant, das war unser erster großer Hashtag. Und jetzt eben sind wir bei dem Thema Together for a Period-Friendly World. Davor war Menstruation Matters, dann sind wir als nächstes, wollten wir stärker auf die Handlungsebene gehen und haben der Hashtag, den wir dann ein paar Jahre benutzt haben, war It's Time for Action. Man muss was tun. Es ist nicht nur wichtig, sondern wir müssen es angehen. Aber It's Time for Action ist neutral. Ja, kann auch bedeuten, andere müssen was tun. Dann mache ich es noch nicht persönlich. Der nächste Hashtag oder die nächste große Narrative war We are committed. Nicht irgendjemand müsste was tun, sondern wir. Wir selber. Wir wollen Dinge tun. Wir wollen Dinge angehen. Wir wollen aktiv werden. Und jetzt die vierte Ebene ist eben dieses Together for a Peer-Friendly World, wo es darum geht, dass wir uns noch viel stärker fokussieren auf, was ist eigentlich unsere Gesamtvision, was wollen wir alle gemeinsam erreichen. A Peer-Friendly World, eine Welt, in der keine Frau, kein Mädchen aufgrund ihrer Periode davon abgehalten wird, ihr Potenzial zu entfalten. Und das andere ganz Wichtige, eben dieses Together, ne? Also zusammen. Wir wollen sicherstellen, dass das Thema Menstruation, Menstruationsgesundheit und Hygiene immer mehr als Thema auch verstanden wird, von dem wir alle profitieren, haben wir gerade gesagt, das ist nicht nur ein Thema, von dem Frauen und Mädchen profitieren, sondern auch gesamtgesellschaftlich, auch wir Männer. Together profitieren wir, wir müssen es aber auch together angehen. Nicht nur Frauen und Mädchen, sondern eben auch Männer und Jungs müssen ihre Rolle spielen im Gesamtsystem.
Ihr Lieben, schön, dass ihr den Goodcast hört. Wir freuen uns riesig, dass ihr dabei seid. Wir machen den Podcast mit ganz viel Herzblut. Und wenn ihr uns ein bisschen Support zurückgeben wollt, dann liked, abonniert oder schreibt uns eine Bewertung. Kommentare von euch sind auch toll, über die freuen wir uns, die lieben wir. Danke, dass ihr Teil unserer Community seid. Jetzt finde ich das total spannend, wie du das eben aufgelistet hast. Mhm. Und stelle mir eine Frage, ergibt das in der Rückschau betrachtet für dich Sinn oder war das strategisch wirklich so geplant, dass ihr das gesagt habt, wir müssen das so aufsetzen, dass wir quasi wie in so einem Stufenprogramm die Leute immer mehr involvieren? Weil es hört sich so an, als hättet ihr mega strategischen Plan gehabt.
Ey, ich sag dir, wir haben hier so eine Geheimwaffe bei uns im Team. Das ist der Sören, mein Mitgründer. Und der Sören hat 20 Jahre lang Kreativagenturen aufgebaut und geleitet. Und das ist kein Zufall. Wenn ich das jetzt ja so erzählen würde, würde man vielleicht denken, nein, aber
der Rückschau betrachtet ergibt das ja immer Sinn.
Ja, nee, aber ich glaube, das ist einfach schon extrem stark, wie Sören eben bei uns denkt und wie eben unser gesamtes Kreativteam mittlerweile denkt. Also, dass man sowas entwickelt, auch über Jahre, dass wir bewusst auch nach einigen Jahren sagen, Jetzt sind wir bereit mit der Kampagne, um die nächste Stufe zu machen. Wie weit können wir gehen? Wie weit wollen wir das treiben? Wie stark wollen wir Menschen schon in die Pflicht nehmen? Da denken wir schon sehr, sehr, sehr strategisch drüber nach. Und wir sehen auch, dass diese verschiedenen Stufen dann extrem viel ausgelöst haben, so nochmal. Ne? Also dieses We are committed zum Beispiel, das wir vor einigen Jahren dann eingeführt haben, das hat extrem dazu geführt, dass auch immer mehr Regierungen in das Thema reingekommen sind. Also da sehen wir schon Korrelation, dass die Narrative dazu führt, dass neue Arten von Akteuren sich auch stärker in die Pflicht nehmen lassen.
Wie führt ihr diese Art von Veränderung herbei? Ich habe tatsächlich, ich muss mir die Frage merken, deswegen formuliere ich die jetzt schon einmal. Also ich verstehe schon, dass ihr das Material zur Verfügung stellt. Jede Organisation kann das dann für sich selber anpassen. Das ist für mich soweit nachvollziehbar. Ist aber für mich auch noch keine hinreichende Erklärung, wie ihr 1 Milliarde Menschen erreicht. Weil das hört sich ja nach einem harten Sales-Thema an. Ihr müsst die ja alle irgendwie erreichen. Wie macht ihr das?
Genau, also du hast im Prinzip so eine Art Domino-Effekt. Ne? Du hast auf der einen Seite, du hast erstmal wie uns, die wir der erste Domino-Stein sind. Wir machen alles, um eben diese Plattform des Menstrual Hygiene Day zu schaffen und die so vorzubereiten, dass diese ganzen Organisationen diese Plattform nutzen können. Ne? Also dadurch, es gibt einen MH Day, der hat sich mittlerweile etabliert. Alle wissen, dass es diese gratis Kampagnenmaterialien gibt und können ganz einfach mitmachen. Deswegen machen eben auch ganz, ganz viele Organisationen auf der ganzen Welt mit. Es machen auch ganz viele Einzelpersonen mit, Creators, InfluencerInnen etc. Aber damit erreichst du natürlich keine Milliarde Menschen weltweit. Ganz, ganz wichtige Rolle haben dabei die Medien. Und was wir gesehen haben die letzten Jahre, was passiert, ist, wenn du es schaffst, sowas wie den Menstrual Hygiene Day unter einem Schirm zu machen, unter einem Umbrella, wenn du es schaffst, so eine zentrale Narrative zu haben wie Together for a Peer-Friendly World, wenn du es schaffst, dass ganz viele Organisationen nicht alle komplett was Unterschiedliches machen, sondern sich an sowas wie einen zentralen Hashtag und eine zentrale Narrative orientieren, dass dann auch für die Medien dieser Effekt entsteht, oh, hier kommt was Großes und das ist relevant, um darüber zu schreiben. Und da haben wir jetzt schon vor, ich würde mal sagen, 4, 5 Jahren angefangen zu sehen, dass Partnerorganisationen uns zurückgemeldet haben, ey, Leute, wir mussten die Medien dieses Jahr gar nicht ansprechen, die kamen zu uns und haben uns gefragt, ey, 28. Mai ist doch Menstrual Hygiene Day, was ist denn das Thema dieses Jahr? Okay. Also und wir sehen jetzt immer mehr, dass der Menstrual Hygiene Day eben für ganz, ganz viele Leitmedien, aber auch kleine lokale Medien in der ganzen Welt der gebuchte Moment wird, wo man auf jeden Fall über das Thema Menstruationsgesundheit und Hygiene schreibt. Das heißt, es ist einfach in den Editorial Calendars. Und dadurch wird die Welle, die ganzen NGO-Partner, Regierungspartner machen durch ihre Kampagnenarbeit, wird einfach massiv verstärkt. Es gab einfach so zum Vergleich, das erste Jahr, als wir den MH Day gefeiert haben, 2014, da haben wir uns wie Bolle gefreut über 89 Medienberichte, die wir gefunden haben. Ich weiß echt noch genau, wie wir dachten so, yay, was war denn hier los und wie krass ist das denn? Was haben wir hier denn gerockt? Letztes Jahr waren es 23.400. Also es ist einfach, du siehst so eine krasse Entwicklung, eine riesige Kurve und das ist was extrem den MH Day trägt und was auch einfach hilft, was uns so wichtig ist, das Thema in die Mitte der Gesellschaft zu tragen, ne? Weil wir müssen am Ende, um Veränderungen herbeizubringen, dürfen wir uns nicht darauf fokussieren, immer nur die Leute anzusprechen, die eh nicht das Problem sind, die eh bekehrt sind, die eh offen über das Thema reden können. Die Woke-Bubble. Wir müssen letztendlich dahin gehen, wo es weh tut, ne? In die Mitte der Gesellschaft, die Leute, die dann noch Berührungsängste mit haben, die da nicht irgendwie offen drüber reden wollen, die es vielleicht irgendwie eklig finden und diskriminieren, deren Denken, Fühlen, Handeln müssen wir ändern, um letztendlich Veränderungen zu schaffen. Wie bei ganz vielen anderen Themen auch so, ne? Wir müssen beim Thema Demokratie und politische Bildung etc., wir müssen halt einfach mehr dahin gehen,
wo es weh tut,
wo es schwierig ist, wo man auch mal Widerworte bekommt, ja.
Jetzt hast du es ja selber schon gesagt, also du hast über Politik gesprochen, über Regierung und faktisch ist es ja so, wenn ich wirklich Veränderungen herbeiführen möchte, dann brauche ich irgendwann staatliche Unterstützung.
Ja.
Was glaubst du ist der entscheidende Moment, wo aus einem reinen Interesse, einem medialen Interesse, ein Veränderungswille bei Regierungen wird?
da denken wir auch viel drüber nach, was sind so die Momente, wo das passiert und wie das entsteht. Ich glaube, so unsere grundsätzliche Theorie ist natürlich, dass du hast demokratisch gewählte Regierung, die wollen vor allem
meistens
vor allem auch wiedergewählt werden. Und deswegen gerade in Zeiten wie diesen, wo Ressourcen extrem knapp sind, wo es wenig Mittel gibt, werden Regierungen nicht Themen priorisieren, die in der Breite der Gesellschaft, in ihrer Wählerschaft nicht überdurchschnittlich relevant sind, geschweige denn vielleicht gar nicht akzeptiert sind oder als woke Bullshit gelten. Das heißt, du musst es schaffen, die Relevanz des Themas in der Gesellschaft zu erhöhen. Du musst so einen Grunddruck bekommen, der eben auch über sowas funktioniert wie Mediensichtbarkeit. Es muss auf der politischen Ebene ankommen als ein Thema. Hier will die Gesellschaft Veränderung sehen. Hier gibt es Erwartungshaltung an uns, an die Politik. Das siehst du schon, dass je besser Organisationen auch in Ländern im globalen Süden Kampagnenarbeit machen, auch rund um den MHD, Regierung einbinden, Regierung positionieren, dass das dann dazu hilft, dass das mehr passiert. Wir sehen da auch wirklich zum Beispiel ein Land wie Bhutan jetzt zum Beispiel, ne? Die schon relativ früh auch dabei waren, den MHD zu nutzen. Dann hat sich der Premierminister für das Thema interessiert, hat sich da aktiv für positioniert. Letztes Jahr am MHD haben die sich dann verpflichtet, offiziell zusammen mit UNICEF in den nächsten 5 Jahren dafür zu sorgen, dass jede Schule im ganzen Land periodenfreundlich für alle Mädchen ist.
Stark. Wie weit sehen wir in Deutschland davon weg?
Ja, das ist super.
Ich hab die Schulen vor Augen.
Super gute Frage. Also ich kann mich daran erinnern, als mein Sohn in der 5. Klasse war und es Aufklärungsunterricht geben sollte, dass sein Lehrer damals in die Runde gefragt hat, ob denn jemand da wäre, der eine Mama hätte, die da mal vorbeikommen könnte.
Um das zu erklären oder was?
Genau. Und ein Junge hatte dann eine Mama, die war Hebamme und die kam dann vorbei. Und sonst wäre halt nichts passiert. Und meine Tochter, die...
Ist lustig, die gucken alle Pornos, ja? Jetzt nicht in der 5. Klasse, ja. Aber es ist quasi so in der so Sexualkunde, glaube ich, in sexueller Aufklärung, hat ja immer früher stattgefunden und trotzdem ist das so ein tabuisiertes Thema.
Ja.
Gucken alle Pornos, war jetzt auch ein bisschen sehr pauschal. Ja.
Das würde ich auch nicht unterschreiben.
Ich stelle es ja fest, dass es da eine große Offenheit für diese Themen gibt. Aber wenn es um Menstruation geht, irgendwie nicht mehr. Also wie weit es immer wegkommt, gib eine Schätzung ab. Lass dich hinreißen.
Also wir haben vor 2,5 Jahren eine Umfrage gemacht mit Plan und haben herausgefunden, dass 20% der Mädchen in Deutschland keine Ahnung haben, was mit ihnen passiert.
Wenn 20%?
20%, jede Fünfte keine Ahnung hat, was mit ihr passiert, wenn sie zum ersten Mal ihre Tage bekommen. Wir haben auch festgestellt in anderen Umfragen, dass es auch bei Männern einfach immer noch einen riesen Prozentsatz gibt von Männern, die PMS-Witze reißen, die diskriminieren. Also wie weit sind wir entfernt von einer Gesellschaft, wo man ganz normal und offen mit dem Thema umgeht, wo jedes Mädchen Bescheid weiß, was mit ihr los ist, wenn sie ihre Tage bekommt, vorbereitet ist, sich da auch keine Sorgen macht, brutal weit.
Aber was ist brutal weit? 10 Jahre, 20, 50, 100?
Es kommt ganz drauf an. Das Schöne an dem Thema ist ja, dass es ja keine Rocket Science ist, das zu lösen. Ne? Also Menstruationsaufklärung an alle Schulen zu bringen, das ist jetzt nicht was irgendwie vollkommen unlösbar ist. Produkte für alle zugänglich zu machen, auch nicht. Ich meine, guck mal, jede Schule.
Steuersätze zu verringern.
Das ist schon passiert, das war auch nicht so schwer.
Aber war meine Brücke für dich.
Ja, aber guck mal, so ganz einfache Dinge wie, wenn du jetzt eine Toilette in der Schule planst oder in einem öffentlichen Gebäude, denkt doch jeder dran, dass da gratis Toilettenpapier und gratis Seife ist. Warum sind da keine gratis Periodenprodukte? Es gibt keinen Grund dafür. Ist genauso ein Grundbedürfnis. Also es ist genau die gleiche Ebene. Sowas anzufangen mitzudenken, das ist nicht so schwierig. Also ich glaube, es geht vor allem darum, noch stärker daran zu arbeiten, die gesellschaftlichen Normen zu verändern, die Haltung in der Gesellschaft als solche zu verändern, sodass man das Thema mehr auf dem Schirm hat, sodass es mitgedacht wird, wenn Lehrpläne entwickelt werden, sodass es mitgedacht wird, wenn eine neue öffentliche Toilette, eine Schultoilette geplant wird, sodass es mitgedacht wird, wenn man die Budgets der Schule plant und man dann vielleicht halt mitdenken muss irgendwie, dass man Geld für Produkte ihr markt.
Dazu müsste man generell bei der Planung von Schulen nachdenken.
Ja, das ist richtig. Ja.
Aber damit hast du mir eine schöne Brücke gebaut. Was macht ihr denn selber in Deutschland, um das Thema in die Schulen zu bringen?
Wir haben eine Lösung entwickelt vor, wenn man nachdenkt, das ist 2 Jahre etwa, gut 2 Jahre, die heißt Ella's Welt. Das ist ein Leitfaden für einen Workshop, den jede Lehrerin, jede Pädagogin, jede Sozialarbeiterin in Eigenregie mit minimaler Vorbereitung selbst an ihrer Schule durchführen kann. Was ganz toll an dem Produkt ist, das wir mit Einhorn entwickelt haben, die du bestimmt auch kennst.
Weidemar hat hier schon gesessen.
Ah ja. Wir haben da eigentlich mit Cordelia, die damals bei Einhorn war, in ihrem Periodenteam zusammengearbeitet. Ja. Was Ella's Welt eben leistet, wie gesagt, es ist ein Workshop, ein Leitfaden von Workshop, der basiert auf der Geschichte von einem Mädchen, das in die Pubertät kommt, ihrer Familie, ihren Freunden. Diese Geschichte liest die Lehrerin, die Pädagogin, die Fachkraft vor. Und diese Geschichte wird dann aber immer wieder unterbrochen von interaktiven Spielelementen. Und mein Favorite Spielelement ist die Periodenprodukte-Show. Ne, da hast du dann irgendwie, wird die Gruppe der Mädchen in kleinere Subgruppen verteilt und dann bekommt die irgendwie, ja, ihr habt dann das Tampon und ihr die Tasse und ihr die Binde und dann machen die einen kleinen Marketing-Pitch für ihr Produkt. Warum ist es super? Was sind vielleicht ein bisschen die Herausforderungen? Und dann macht man diesen Marketing-Pitch und dann geht man nach vorne und macht es vor der Gruppe. Und meine Kolleginnen sagen mir, das ist der Moment, in dem normalerweise zum ersten Mal die Gruppe am Boden liegt und sich schlapplacht. Rund um das Thema Menstruation. Mhm. Und das sind so diese Momente, die einfach alles verändern, so, ne? Die Angst nehmen, die einem einen anderen Umgang damit ermöglichen, die helfen, Selbstvertrauen aufzubauen. Und das ist auch so einer der zentralen Effekte, die wir eben bei Ella's Welt sehen. Ja, das vermittelt Basiswissen, aber es schafft vor allem Selbstvertrauen. Hey, das kriege ich hin. Meine Periode wird mich davon abhalten, meine Träume zu verwirklichen. Und drittens, der Workshop schafft ein Gruppengefühl zwischen den Mädchen, die da dabei sind. Hey, die hatte auch Fragen.
Sind die Jungs auch mit dabei?
Nee. Für Jungs entwickeln wir jetzt noch ein separates Modell, aber das ist auch ganz wichtig, weil wir von Mädchen auch festgestellt haben, dass sie diesen sicheren Raum brauchen, diesen Protected Space, ne? Dass du willst dich ja wirklich öffnen können, du hast intime Fragen, du hast vielleicht deine Periode schon mal bekommen oder hast schon was davon gehört und du willst diese Fragen stellen in einem Raum, wo du wirklich geschützt bist und wo nicht vielleicht dieser eine Typ dabei ist, der dich eh mal aufzieht auf dem Schulhof.
Der Clown.
Genau.
Was aber insofern eine Herausforderung ist, als dass es unter Umständen genau das Problem aufrechterhält, dass du am Ende irgendwie mittelalte weiße Dudes hast, die sich drüber lustig machen, PMS-Witze reißen.
Genau, aber auch das gehen wir jetzt an. Also wir sind gerade dabei, ein Modul für Jungs zu entwickeln, das auch im Sommer am Start sein wird. Und haben wir auch einen super Partner, wir haben ja vorher ganz kurz gesprochen, auch über gute Förderer. Wir haben ja einen super Unterstützer mit der Deutschen Postcode-Lotterie, die einfach das Thema vorgestellt, die haben es sofort verstanden und sind ja seit einigen Jahren unser Hauptförderer und machen jetzt auch die Ausweitung auf das Modul für Jungs möglich. Das ist echt ein toller Partner. Ja.
Das ist sehr schön, dass du das gesagt hast. Ich empfinde das genauso, auch wenn das jetzt ganz langsam zu einem Werbeblock wird, wenn ich da noch mit einklinke, aber es stimmt, ich kann das dann nur unterschreiben. Jetzt hast du dieses wunderschöne Armband um. Ist das ein Teil, das ihr auch verteilt, wenn ihr diese Workshops macht?
Schau mal, ich habe sogar 2 Armbänder und das eine ist ein Geschenk für dich.
Oh, dankeschön.
Dieses Armband tatsächlich, das hat mit Ella's Welt nichts zu tun. Das ist unser Symbol für das Thema Menstruation an sich so. Also weil wir es ja immer wieder festgestellt haben, auch in der Arbeit rund um den Menstrual Hygiene Day und eben auch im Rahmen der Lobbyarbeit, die wir hinter den Kulissen das ganze Jahr immer noch machen, wir sind super viel damit beschäftigt, eben Regierungen zu treffen, EntscheiderInnen zu treffen, internationale Organisationen zu treffen und die zu pushen, mehr in das Thema zu investieren, sich stärker für das Thema zu positionieren. Und wir haben immer wieder festgestellt, dass gerade eben ältere Dudes, ein enormes Problem damit haben, über das Thema zu reden, so, ne? Und wir haben uns dann gefragt, ja, wie haben das denn andere Themen gemacht? Was haben andere Themen denn für Eisbrecher entwickelt? Und ein Eisbrecher, den wir super gut fanden, war eben, dass die rote Schleife die HIV-AIDS-Bewegung entwickelt hat, ne? Damals konntest du, ohne jetzt, weil auch ganz viele hatten bei HIV-AIDS ein Problem, über das Thema offen zu reden, ne? Das war echt schwierig, aber man konnte diese Schleife tragen und konnte damit eine Solidarität zeigen, ohne noch viel mehr tun zu müssen. Und haben uns gefragt, ja, was könnte dann was Ähnliches sein für das Thema Menstruation? Naja, wir haben ja diese 28 Tage Zyklus im Schnitt, 5 Tage Blutung im Schnitt. Es ist ein Kreislauf, ein Armband, das aus 28 Elementen besteht, von denen 5 rot sind. Also das ist im Prinzip das Symbol für die Menstruation und für den Menstrual Hygiene Day oder das Datum auch. Was ich eben so schön finde, dass es ein funktionelles Symbol ist, ne? Also das ist ein Thema, das eigentlich versteckt immer wird, und dieses Thema trägst du für alles sichtbar an deinem Handgelenk, wo du ansonsten deinen Schmuck trägst. Und was wir immer wieder hören von Menschen ist, dass sie sagen, hey, und ich wurde drauf angesprochen und dann habe ich erzählt, wofür das denn steht. Und darum geht es eben, die nächste Konversation zu starten. Dann verschenkst du dein Armband vielleicht, jemand anderes trägt es dann und startet die nächste Konversation. Und dadurch ist dieses Armband, das ist ein richtiger Stigma-Buster und Conversation-Starter.
Ja, voll gut. Ich erkenne den Plan. Das war ein sehr schönes Gespräch. Ich habe noch 2 Fragen für dich. Mhm. Einmal in die Zukunft geguckt. Was hat sich in den nächsten 10 Jahren, was wird sich verändern?
In den nächsten 10 Jahren, wenn du es einen ganz optimistischen Thorsten fragst, dann haben wir wahnsinnige Fortschritte gemacht hin zu einer periodenfreundlichen Welt und hin zu einer geschlechtergerechten Gesellschaft. Wir haben es geschafft, dass sowas wie Menstruationsaufklärung und Schulcurricula absoluter Standard ist, dass keiner mehr drüber nachdenken würde, es da rauszulassen. Wir haben es geschafft, dass Toiletten in öffentlichen Gebäuden, in Schulen, in Rathäusern, in Schwimmbädern, etc., dass es da auch immer Periodenprodukte gibt. Und wir haben es geschafft, über nachhaltige Kampagnenarbeit, die wir nicht nur rund um den MH Day machen, sondern vielmehr auch noch im Rest des Jahres, die Einstellung der Gesellschaft insgesamt zu dem Thema zu verändern, insbesondere auch bei Männern und Jungs. Wir haben es geschafft, dass viel mehr Männer und Jungs keine Ärsche mehr sind zum Thema, die aktiv diskriminieren, ausschließen, die auch das auch nicht mehr tolerieren, wenn andere das machen, sondern die wirklich versuchen, Alliierte zu sein, die offen über das Thema reden, die Bedürfnisse von Frauen und Mädchen versuchen, besser zu verstehen und einfach auch mal versuchen, mitzuhelfen.
Danke für dieses schöne Gespräch, Thorsten.
Ich danke dir.
Das war eine weitere Folge vom Goodcast. Schön, dass du heute wieder dabei gewesen bist. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen, das dich stärkt, inspiriert oder einfach nur gut für dich ist. Wenn dich etwas bewegt hat oder du Gedanken teilen möchtest, schreib mir gerne. Ich freue mich, von dir zu hören oder zu lesen. Und wenn dir der Goodcast gefällt, erzähl gerne deinen Freundinnen davon oder hinterlass eine Bewertung, so wächst unsere kleine Community Schritt für Schritt weiter. Nimm dir Zeit für dich, atme tief durch. Du machst das richtig. Bis bald. Dein Julius.